SRF 1.
Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. In Ägypten werden die Toten identifiziert. Sonst herrscht Ruhe. Wie die Expertin warnt, eine trügerische Ruhe.
Ich glaube nicht, dass sich da viel geändert hat. Was wir unterschätzt haben, ist die Stärke des Sektors der ägyptischen Gesellschaft, die die Muslimbrüder wirklich hasst.
Ägypten stehe am Rand eines Bürgerkriegs. In der Schweiz sollen heikle Patientendaten der Forschung zur Verfügung gestellt werden, verlangen Uniprofessoren, obwohl die Forscher selbst sagen,
eine absolute Anonymisierung ist fast unmöglich. Da können Sie fast nichts mehr in den Datensatz lassen.
Patientenschützer sind besorgt. Vom Informatiker zum Gärtner. Sozialhilfebezüger müssen jede angebotene Arbeit annehmen, bestätigt das Bundesgericht. Und um eins, bonjour les Romans, bonjour Ludwig Oechslin. Heute verrät uns der Direktor des Uhrenmuseums ein paar seiner Uhrmachergeheimnisse. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Miriam Knecht. Sie hat die Nachrichten.
Nach neuesten Zahlen des Gesundheitsministeriums wurden bei der Räumung der Protestlager in Kairo über 400 Personen getötet. Gemäß der staatlichen ägyptischen Zeitung Al-Ahram gab es rund 3000 Verletzte. Laut dem Innenministerium wurden beim Einsatz auch 40 Polizisten getötet. Die Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi wollen weiter demonstrieren und nicht ruhen, bis der Militärputsch der Vergangenheit angehöre, wie sie es formulierten. Die Muslimbrüder haben für den Nachmittag in Kairo zu weiteren Protesten aufgerufen. Sozialhilfebezügern darf vorübergehend die Unterstützung gestrichen werden, wenn sie sich weigern, befristeten Arbeiten nachzugehen. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht in Lausanne. Konkret geht es um den Fall eines Sozialhilfebezügers aus der Stadt Bern. Er sollte 2 Monate lang Grünanlagen reinigen, trat die Arbeit aber nie an. Darauf stellte die Stadt ihre Hilfe für den Mann ein. Dieser wehrte sich dagegen vor Verwaltungsgericht, blitzte jedoch ab. Für die 2 Monate, in denen er hätte arbeiten sollen, erhielt er kein Geld. Das Bundesgericht hat das Urteil nun bestätigt. Es argumentiert, dem Mann sei die Stelle zuzumuten gewesen. Im letzten Juli sind in der Schweiz rund 1800 Asylgesuche eingereicht worden. Gut ein Drittel weniger als im Juli vor einem Jahr, wie das Bundesamt für Migration mitteilt. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der Asylgesuche jedoch um fast ein Fünftel gestiegen. Die Zeitungsdruckerei Schaffhausen stellt Ende Jahr ihren Betrieb ein. Damit gehen 17 Arbeitsplätze verloren. Begründet wird die Schließung damit, dass die Druckmaschine veraltet sei und Investitionen in Millionenhöhe nötig wären, um den Betrieb weiterzuführen. Die Schaffhauser Nachrichten sollen nach der Schließung bei der NZZ-Druckerei in Schlieren bei Zürich gedruckt werden. Die Universität Zürich darf versuchsweise gentechnisch veränderten Weizen auf freiem Feld anbauen. Das Bundesamt für Umwelt hat den Versuch bewilligt. Dieser Weizen ist resistenter gegen Mehltau, eine Pilzkrankheit. Ziel des Versuchs ist es, herauszufinden, wie er sich auf freiem Feld verhält. Die Bewilligung ist an Bedingungen geknüpft. Die Uni muss vermeiden, dass sich der Genweizen außerhalb des Versuchsgeländes verbreitet. Unter anderem wird der Versuch vor Ort überwacht. Er dauert maximal 5 Jahre. China hat kritisiert, dass 2 japanische Minister den umstrittenen Yasukuni-Schrein in Tokio besucht haben. Der Botschafter Japans wurde deshalb ins Außenministerium in Peking zitiert, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur berichtet. Regierungschef Shinzo Abe hatte die beiden Minister zu diesem Heiligtum delegiert, anlässlich des 68. Jahrestags der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg. Am Schrein wird neben vielen Kriegsopfern auch verurteilter Kriegsverbrecher gedacht. Aber er selber verzichtete auf einen Besuch, um China, aber auch Südkorea und Taiwan nicht zusätzlich zu provozieren. Der Zürich-Versicherungskonzern meldet für die ersten 6 Monate dieses Jahres einen Gewinn von 1,9 Milliarden Dollar. Das sind 17% weniger als im Jahr zuvor. Das schlechtere Ergebnis sei mit großen wetterbedingten Schäden zu erklären, beispielsweise durch die schweren Überschwemmungen in Ost- und Mitteleuropa. Der argentinische Fußballer Raúl Bobadilla verlässt den FC Basel. Die Zusammenarbeit habe sich nicht so entwickelt wie gewünscht, begründet der FCB. Bobadilla droht wegen eines Raserdelikts eine Gefängnisstrafe. Er war mit 111 Stundenkilometer durch eine 50er-Zone gefahren. Bobadilla wechselt nun per sofort in die deutsche Bundesliga zum FC Augsburg.
Rendezvous. Wir versuchen uns einen Überblick zu verschaffen über die Lage in Ägypten und fragen, zeigt das Militär jetzt sein wahres Gesicht? Schweizer Stromkonzerne müssen für den Atomausstieg mehr bezahlen. Steigen darum die Strompreise? Dann sprechen wir über ein Dilemma im Gesundheitswesen. Müssen wir heikle Patientendaten schützen oder fürs Gemeinwohl freigeben? Kurz vor eins schauen wir Zürichs Experiment an. 6 Boxen mit einem speziellen Zufahrtsweg.
Das ist wie ein langgezogener Kreisel. Da können Sie so lange fahren, wie Sie wollen, bis Sie sich handelseinig werden.
Und um eins sind wir chez les Romans, beim Mann, der schon als Lehrling genug Fingerspitzengefühl hatte für eine hochkomplizierte historische Uhr im Vatikan. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.008 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu 1.24,28 gehandelt und der Dollar zu 93,56 Rappen. Das Wetter? Es bleibt in der ganzen Schweiz mehrheitlich sonnig, nur im Tessin sind heute die Wolken noch etwas zahlreicher. Morgen Freitag gibt es über den Bergen ein paar Quellwolken mehr, das Schauerrisiko bleibt aber noch gering. Es wird zudem immer wärmer. Heute gibt es im Norden mit schwacher Brise 24 und im Süden 27 Grad. Morgen erreichen die Werte überall 27 und im Wallis sogar 30 Grad.
Ägypten am Tag nach der großen Gewalt. Die Faktenlage ist unübersichtlich. Martin Durer versucht trotzdem, uns einen Überblick zu verschaffen.
Was gestern brannte, mottet immer noch. Da und dort steigt Rauch auf in Kairos Straßen. Die Zelte der protestierenden Muslimbrüder sind verkohlt. Irgendwo werden Tote identifiziert, Verwundete versorgt. Wie viele es sind, weiß niemand. Jede Schlacht wird in Versionen erzählt. Das Gesundheitsministerium redete kurz vor Mittag noch von 464 Toten und 3527 Verletzten. Plötzlich diese Übersicht. Die Behörden haben gezählt, was sich zählen ließ bisher. Die Muslimbrüder reden von sehr viel mehr Toten, aber auch hier in Varianten, je nachdem, wer spricht. 2000, 3000 und noch mehr. Und sie berichten von Polizisten, die den Ambulanzen den Weg versperrten, von Schützen, die von Dächern und aus Helikoptern in die Menge geschossen hätten. Man weiß nicht, ob das so stimmt, ob es Schockerinnerungen sind oder ob es Propaganda der Vertriebenen ist. Journalisten berichten, es sei von beiden Seiten scharf geschossen worden. Außerhalb Kairos sind angeblich auch heute Morgen wieder koptische Kirchen angezündet worden, als Rache an jenen, die Mursis Sturz begrüßt hatten. Vielleicht auch nur eine Version. In der Nacht und heute Morgen blieb es ruhig in der Stadt, eine Ruhe, der wohl niemand traut, so kurz nachdem gestern so viel Blut vergossen wurde. Unruhe ist auch in westlichen Diplomatenkreisen spürbar. Da sickern Berichte über die letzten Tage vor den gestrigen Zusammenstößen durch. Die Diplomaten der USA und der Europäischen Union sagten gegenüber der Agentur Reuters, sie hätten die ägyptische Regierung eindringlich gewarnt vor Gewalt. Mehr noch, es sei ein Vorschlag auf dem Tisch gelegen, der eine friedliche Einigung möglich gemacht hätte. Die Muslimbrüder hätten ihr Einverständnis dazu bereits signalisiert gehabt, aber die Regierung habe das ignoriert und zugeschlagen. Auch das ist mit einiger Vorsicht zu genießen, aber Einsatz eines Diplomaten ist sicher richtig. Was gestern geschah, hätte nicht geschehen müssen.
Martin Durer. Nach den Bildern von blutverschmierten Verletzten, Toten und Trümmern auf den Straßen Kairos stellt sich die Frage nach der Rolle des Militärs. Lange sah es danach aus, das Militär spekuliere auf eine friedliche Auflösung der Camps der Muslimbrüder. Dann gestern die überraschende Räumung. Ich sprach darüber mit der Orientalistin Gudrun Harrer. Sie ist Redaktionsleiterin der österreichischen Zeitung Der Standard. Ich fragte sie, hat das Militär mit dem gestrigen harten Eingreifen sozusagen seine Unschuld verloren?
Also ich glaube nicht, dass es bis gestern seine Unschuld bewahrt hatte. Wir haben ja auch schon nach dem 3. Juli Gewaltepisoden gesehen und der 3. Juli war ein Putsch. Aber ein Putsch wird natürlich immer auch gemacht, um Eigeninteressen zu vertreten. Auch mit Unterstützung der Bevölkerung, aber es geht um Eigeninteressen. Und ich glaube nicht, dass die ägyptische Armee ihre Unschuld sozusagen bis jetzt intakt hatte.
Sogar die Protestierenden vom Tahrirplatz hatten zu einem Zeitpunkt sehr viel Vertrauen in die Armee. Haben Sie dieses Vertrauen nach dem gestrigen harten Einsatz verloren?
Ich glaube nicht, dass sich da viel geändert hat. Was wir unterschätzt haben, ist die Stärke des Sektors der ägyptischen Gesellschaft, die Muslimbrüder wirklich hasst, also die Angst vor ihnen hat. Die meinen, das ist eine Geheimgesellschaft, die vom Inneren aus die ägyptische Gesellschaft verändern und aushöhlen will. Und diese Leute sind mit dem, was da passiert ist, eher einverstanden. Also die wollen die weghaben, die wollen die auslöschen, sie wollen revidieren, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, eben diese Befreiung der Muslimbrüder. Ich glaube nicht, dass sich dramatisch etwas geändert hat in Pro- und Kontra-Positionen.
Ist es denn vor allem das einfache Volk, das sich jetzt von den Emotionen mitreißen lässt und findet, die Muslimbrüder müssen weg?
Nicht nur. Nein, das ist ein ganz, ganz starkes Lager, auch unter, ich würde jetzt nicht sagen Intellektuellen, weil sehr reflektiert ist das ja nicht. Also nicht nur auf dem Land oder im städtischen Proletariat oder so, sondern das sind die Nasseristen, also die irgendwie von der alten Größe Ägyptens träumen. Das ist durchaus auch anti-westlich, also das ist nicht freundlich uns gegenüber, aber die eben meinen, also die Muslimbrüder ziehen eben Ägypten in etwas, in eine Richtung, in die sie nicht sein sollen. Also das sind nicht nur einfache Leute. Das sind durchaus auch Leute, von denen man gar nicht erwarten würde, dass sie so etwas begrüßen wie das, was gestern passiert ist in Kairo.
Muss man sich dann fragen, ob Ägypten viel stärker im System Mubarak und einer starken militärischen Präsenz verhaftet ist, als man das bisher gedacht hatte?
Ja, ich glaube, das kann man durchaus sagen. Aber es war immer da. Also auch dieser Putsch von Februar 2011 wurde ja von diesen Leuten gemacht. Also es war naiv zu glauben, dass das die paar hunderttausend oder wie viele es waren auf dem Tahrirplatz waren, die wirklich dazu geführt haben. Also ich glaube, das ist sehr stark. Sie wollten dann lange die Macht nicht abgeben, mussten es aber dann. Und jetzt wird das Ganze revidiert. Das heißt nicht, dass genau dasselbe dabei herauskommt, was wir früher hatten. Aber es kann auch in diese Richtung gehen. Also das wäre zum Beispiel der Fall, wenn der General al-Sisi sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lässt und diese Wahlen natürlich gewinnen würde. Also da gehen wir dann schon sehr stark in das, was wir hatten.
Ein Land, in dem ein Großteil der Bevölkerung Angst hat vor den Muslimbrüdern, ein Land, das dem Militär vertraut, obwohl es mit so viel Härte dreinschlägt, und auf der anderen Seite Muslimbrüder, die eine Märtyrerrolle einnehmen. Kann man sagen, das Land ist nicht bürgerkriegsgefährdet, aber zur Ruhe wird es länger nicht kommen?
Ja, ich glaube schon, dass es auch bürgerkriegsgefährdet ist. Und eines möchte ich schon noch sagen, es gibt ein drittes Lager. Also es gibt sehr wohl Leute, die auch jetzt im Juli, August den kühlen Kopf bewahrt haben und gesagt haben, wir wollen weder die Muslimbrüder noch das Militär. Und die haben es im Moment besonders schwer. Also eine Person ist der zurückgetretene Vizepräsident El Baradei, der unglaublich angegriffen wird, nur weil er eben zu Versöhnung und Gewaltverzicht aufgerufen hat. Also der wurde als Verräter der Revolution gebrandmarkt.
Sagt die Orientalistin Gudrun Harrer im Rendezvous. Atomkraftwerke abschalten, abbauen, entsorgen. Die Schweizer Stromkonzerne müssen dafür mehr Geld auf die Seite legen. Fast doppelt so viel wie bisher. Heute bezahlen die AKW-Betreiber jährlich rund 170 Millionen in den Stilllegungs- und Entsorgungsfonds. Künftig sollen es über 300 Millionen sein. Wer soll das bezahlen? Und gibt es am Ende weniger Geld für die Förderung alternativer Energien? Tobias Fessler.
Fragt man die Kraftwerksbetreiber, so lautet die Antwort ja. Stellvertretend Antonio Somavilla, Sprecher der BKW.
Mit der Änderung, die der Bundesrat anstrebt, werden eben deutlich höhere Einzahlungen nötig. Und diese finanziellen Mittel könnte man in die Energiewende, in den Umbau des Energiesystems stecken.
Damit ist Marianne Zünd gar nicht einverstanden. Die Sprecherin des Bundesamtes für Energie will diese Erklärung nicht gelten lassen.
Wir nehmen da kein Geld weg von möglichen Investitionen in erneuerbare Energien, in Effizienztechnologien. Die Kosten, die müssen von diesen Betreiberunternehmen sowieso bezahlt werden.
Im Gegensatz zur heutigen Praxis soll das Geld für die Entsorgung nun einfach schneller bereitgestellt werden. Dies auch, um böse Überraschungen zu vermeiden. Denn Erfahrungen in Deutschland zeigen, dass die Entsorgung kostspieliger ausfällt, als ursprünglich angenommen wurde. Marianne Zünd.
Es hat sich gezeigt, dass in den letzten rund 10 Jahren die Kosten für diese Entsorgung und Stilllegungstechnologien stark gestiegen sind. Das bedeutet, dass man die Annahmen, die zur Berechnung dieser Beiträge herangezogen werden, auch anpassen muss, entsprechend dieser Teuerung.
Bis heute werden die Kosten für den Entsorgungsfonds auf den Strompreis aufgeschlagen. Das sind etwa 0,8 Rappen pro Kilowattstunde. Ob aber nun auch die Erhöhung der Abgaben über den Strompreis abgefedert werden kann, das hängt nicht zuletzt von der Wirtschaftslage ab. Denn läuft die Wirtschaft, braucht es viel Strom, also steigen die Preise. Läuft sie weniger, gibt es zu viel Strom und er kostet weniger, so wie heute. Das räumt auch Marianne Zünd ein.
Hier gibt es natürlich zu bedenken, dass im Moment die Strompreise eher tief sind und entsprechend bei großen Stromkunden, die ihren Anbieter wechseln können, dass die Gefahr birgt, dass die Strompreise, wenn man jetzt die ganzen Beiträge umschlägt, nicht mehr konkurrenzfähig sind.
Für die BKW kommt deshalb eine erneute Erhöhung der Strompreise nicht in Frage, Sprecher Sommervilla.
Der Entscheid des Bundesrates, die Parameter anzupassen, hat keinen direkten Einfluss auf den Strompreis.
Kein höherer Strompreis heißt aber auch, Axpo, BKW und Alpiq müssen die höheren Kosten für die Entsorgung und den Rückbau entweder anderweitig erwirtschaften oder aber ihre Ausgaben senken. Weil die Stromkonzerne aber noch keinen Ersatz für Atomstrom gefunden haben, ist in der aktuellen Situation eine Kostensenkung wahrscheinlicher. Davon dürften auch Investitionen in erneuerbare Energien betroffen sein.
Darf ein Informatiker, der Sozialhilfe bezieht, für kurze Zeit zum Parkputzen eingesetzt werden? Ja, so ein Einsatz sei zumutbar, urteilt das Bundesgericht. Die Begründung aus Lausanne von Sascha Buchbinder.
44-jährig ist der Berner und niemand weiß zu Recht, weshalb er keine Arbeit findet. Der Mann hat Möbelschreiner gelernt, sich außerdem Fachwissen als Informatiker angelesen, eine Grundausbildung als Mediator angefangen, aber Einkommen? Null, trotz zahlreicher Bewerbungen. Dabei liegt der Mann nicht etwa auf der faulen Haut. Ehrenamtlich leitet er einen Verein für wohltätige Projekte, leistet Einsätze für Jugend und Sport. Warum also findet er seit Oktober 2009 keine Stelle? Im Februar 2011 fand die Berner Einwohnergemeinde, es sei an der Zeit, die Einsatzbereitschaft des Mannes auf die Probe zu stellen. Am 28. Februar erhielt er die Aufforderung, sich am nächsten Tag bei der Citypflege zu melden. Er sollte Parks reinigen. 2 Monate lang. Völlig ungeeignet für einen Informatiker wie ihn, fand der Berner und wehrte sich bis vor Bundesgericht. Er wehrte sich vergeblich. Die Bundesrichter nämlich meinten, die Unterforderung durch unqualifizierte Arbeit sei nicht entscheidend. Bei diesem Einsatzprogramm gehe es in erster Linie darum, wichtige Eigenschaften zu prüfen. Ist er zuverlässig? Ist er pünktlich? Kann er sich in eine Gruppe einfügen? 2 Monate lang hätte der Sozialhilfeempfänger außerdem so seinen Lebensunterhalt selbst verdienen können. Deshalb müsse er es sich gefallen lassen, dass ihm die Sozialhilfe für diese Zeit gestrichen wurde, urteilt das Bundesgericht.
Wie erfolgreich ist das Schweizer Gesundheitswesen? Eigentlich wissen wir das nicht genau. Das sagen 20 renommierte Medizinforscherinnen und Forscher. Sie fordern jetzt: Wir müssen umdenken. Es geht um heikle Patientendaten. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey hat die ganze Geschichte.
Unbrauchbar. Meistens jedenfalls. Das seien die heute vorhandenen Patientendaten, die der Forschung zur Verfügung stünden.
Also zum Beispiel gibt es ein Problem, dass die Daten auf völlig unterschiedliche Weise gesammelt werden.
Und daher nicht vergleichbar seien, sagt Milo Puhan, Mitautor des Manifests und Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin an der Universität Zürich. Spitäler, Krankenkassen und das Bundesamt für Statistik sammeln zwar heute schon Patientendaten, doch aus Datenschutzgründen fehlen viele Informationen, die für die Forschung wichtig wären, sagt André Busato, Forscher an der Universität Bern.
Wir dürfen nicht einen Patienten durch das ganze System verfolgen. Also was passiert, wenn er zum Beispiel zum Hausarzt geht, zum Hausarzt Spezialisten überwiesen wird, vom Spezialisten ins Spital, von da in eine Reha-Institution und dann wieder zurück zum Hausarzt. Das dürfen wir im Prinzip gar nicht verfolgen.
Doch genau solche Analysen bräuchte die Forschung, um herauszufinden, ob
der richtige Patient die richtige Behandlung zur richtigen Zeit am richtigen Ort durch den richtigen Leistungserbringer erhält.
Besonders bei chronisch Kranken mit komplexen Behandlungen ist oft nicht nachvollziehbar, wie die Betreuung abläuft. So weiß man nicht genau, wie viele Zuckerkranke es in der Schweiz gibt, bei wie vielen die Diagnose zu spät erfolgt und von welchen Faktoren es abhängt, ob die Blutzuckerkontrolle funktioniert. Um an solche und andere wichtigen Daten zu gelangen, schlagen die Forscher einen sogenannten Datenspenderausweis vor, ähnlich einem Organspendeausweis. Darin könnte man ankreuzen:
Ich bin grundsätzlich bereit, meine Daten unter kontrollierten und den Datenschutz genügenden Bestimmungen zur Verfügung zu stellen. Aber man kann es auch weiterführen. Eben, man kann auch sagen, dass dieser Datenspendeausweis zum Beispiel auch selber dann schon Information enthält,
sagt Milo Puhan von der Universität Zürich. Noch weiter geht ein zweiter Vorschlag im Manifest. Jeder Gesunde und jeder Kranke stellt seine medizinischen Daten quasi automatisch der Forschung zur Verfügung. Wer das nicht will, muss explizit sein Veto einlegen. Es gehe um die Solidarität.
Wenn man möglicherweise von diesem Gesundheitssystem potenziell zumindest sehr stark profitiert, dann sollte es doch auch damit verbunden sein, dass man dem System nachher wieder etwas zur Verfügung stellt.
Forscherinnen und Forscher sollen also an den Universitäten möglichst viele Krankengeschichten auswerten können. Das ist das Anliegen der Universitätsprofessoren. Die Frage an die Wissenschaftsredaktorin Odette Frey: Aus Datenschutzgründen ist das sicher ein problematisches Anliegen. Was sagen die Patientenschützer dazu?
Nun, einerseits unterstützen die Patientenschützer diese Art von Forschung. Andererseits befürchtet Lotte Arnold, die Geschäftsführerin von der Stiftung SPU Patientenschutz, dass die Daten der Patienten missbraucht werden könnten.
Für Risikoselektion bei den Krankenkassen, wenn solche Daten in die Hände eines Arbeitgebers kommen. Die Daten können ja immer wieder für andere Zwecke auch gebraucht werden.
Was denken Sie, ist denn diese Angst, dass Patientendaten missbraucht werden könnten, wirklich auch berechtigt?
Ja, wenn wir der Forschung wirklich den breiten Zugriff auf die Daten ermöglichen wollen, dann gehen wir das Risiko ein. Sicherlich nicht blindlings, also es bräuchte genaue Gesetze, die das alles regeln, zum Beispiel wer darf welche Forschung mit diesen Daten machen, wer ist für die Sicherheit verantwortlich. Solche Regeln zu entwerfen, das ist sicher nicht einfach. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Hans-Peter Thür sagt dazu:
In der Güterabwägung muss dann der Gesetzgeber auch sich mit der Frage auseinandersetzen, ob der Mehrwert, der Gewinn für die Gesellschaft, für die Öffentlichkeit, das Eingehen eines solchen Risikos rechtfertigt.
Gut, immerhin kann man sagen, es ist ja freiwillig, ob man die eigenen Daten zur Verfügung stellen kann, also zumindest in einem der beiden Vorschläge.
Ja, aber die Freiwilligkeit, würde ich sagen, das ist eine relative. Gerade als Patientin, wenn ich krank bin, fällt es mir vielleicht schwer, Nein zu sagen. Also ich möchte vielleicht den Arzt, der mich um die Daten bittet, nicht verärgern. Es wäre also sicher besser, man würde die Leute fragen, solange sie gesund sind. Und auch dann spielt immer eine Rolle, wer mich fragt. Also sobald es um die Gesundheit geht, befinden wir uns halt häufig in einer Abhängigkeit.
Gut, wechseln wir die Perspektive und schauen das aus Sicht der Forschung an. Ist es aus Sicht der Forschung denn aussagekräftig, wenn nicht alle Daten offen liegen, also zum Beispiel nur ein gewisser Prozentsatz ausgewertet werden kann?
Nein, es ist klar, je mehr Daten, desto besser. Und ich bin auch überzeugt, dass diese Forschung sehr wichtig ist. Wir können es uns nicht leisten, Geld zu verschwenden im Gesundheitswesen, und wir wollen die bestmögliche Behandlung. Das geht nur zusammen, wenn alles effizienter wird. die Überversorgung, also dass Dinge gemacht werden, die medizinisch gar nicht nötig sind und die dem Patienten vielleicht sogar mehr schaden als nützen, diese Überversorgung, die ein großes Problem ist in der Schweiz, die könnte man mit solchen Studien sicherlich dingfest machen und dann auch viel besser bekämpfen.
Zum Schluss noch, Odette Frey, bis jetzt ist das ja ein Manifest. Wie weit ist denn der Weg, bis ein Entscheid in dieser Frage fällt?
Ich glaube sehr weit, dass es braucht wirklich noch eine öffentliche Debatte darüber. Und ich denke, zuerst sind vielleicht die Forscher auch noch ein bisschen in der Bringschuld. Sie müssen wirklich beweisen, was sie mit solchen Daten können. Das ist wiederum auch schwierig, wenn sie die Daten noch nicht haben. Also es ist sicher kein einfacher Start für das Ganze.
Das waren Einschätzungen von Wissenschaftsredaktorin Odette Frey. Das Manifest wird heute und morgen an einer Fachtagung in Zürich diskutiert. Junge, zum Teil blutjunge Frauen stehen halbnackt, aneinandergereiht an der Straße, nahe beim Landesmuseum. In Zürich prägte der Straßenstrich am Silke die letzten Jahre die öffentliche Diskussion. Vor einem Jahr entschied dann die Stimmbevölkerung, jetzt sei es genug, und sagte Ja zu Sexboxen. Nun sind diese Sexboxen fertiggebaut, auf einem eingezäunten Areal, in einem Gewerbegebiet am Zürcher Stadtrand. Ein Experiment der Stadt Zürich. Kurtin Vinzenz ging es sich anschauen.
Ein breites Gittertor, überspannt mit einem grünen Sichtschutz. Das ist der Eingang zum ersten Strichplatz der Schweiz. Wer Sex kaufen will, biegt hier ein, in das Areal, umringt von einem hohen Holzzaun. Anhalten vor dem Tor, verboten. Zu Fuß hineingehen oder mit dem Velo hineinfahren, auch verboten. Zu zweit im Auto sitzen, auch verboten. Der Freier fährt durchs Tor, anschließend auf einen kleinen Rundkurs, eine Straße ein paar hundert Meter lang, die sich zwischen Sträuchern und Bäumen hindurchschlängelt, in deren Ästen farbige Glühbirnen hängen. Man habe sich Mühe gegeben, den Platz ansprechend zu gestalten, sagt Michael Herzig von den sozialen Diensten der Stadt Zürich. Er ist hier Projektleiter und, wie er selbst sagt, sozusagen der Hausherr, der Platzwart.
Wieso muss der trostlos sein, muss der versifft aussehen? Wenn wir das schon machen, dann machen wir es richtig. Es ist auch ein Respekt gegenüber den Sexarbeiterinnen, die dann hier arbeiten. Wenn wir mit dieser Gestaltung diesen Job ein bisschen menschenwürdiger machen können, dann tun wir das.
Entlang der Rundstrecke stehen bis zu 40 Prostituierte. Wird ein Freier nach einigen Runden Handels einig mit einer Frau, steigt die Prostituierte zu ihm ein und der Freier fährt mit ihr die paar Meter in eine der neuen Sexboxen. Das sind einfache Holzkonstruktionen. Sie sehen aus wie eine Garage ohne Tor, mit einem Fluchtweg rechts für die Prostituierte und einem Alarmknopf.
Wenn man dort drückt, wird es in der Nacht hell, da geht ein Scheinwerfer an und auch dieses Alarmlicht geht an. Und im Beratungspavillon ist noch eine Sirene.
Wenn nötig, kommt dann auch schnell die Polizei. Sie ist zwar auf dem Areal nicht präsent und auch am Eingangstor gibt es keine Kontrolle, aber die Polizei patrouilliert um den Strichplatz herum. Auf dem Platz sind aber Sozialarbeiterinnen. Sie betreuen die Prostituierten. In einem Container können die Prostituierten auch duschen oder sich etwas zu essen kochen. Das und auch der geregelte Rahmen sonst soll den Strichplatz für die Prostituierten attraktiver machen als irgendein illegaler Standort. Auch, sagt Michael Herzig, sei der Strichplatz lukrativer.
Wenn er mit ihnen irgendwo an den Stadtrand fährt, dann machen sie den Service, dann lässt er sie stehen, weil er nach Hause muss, zum Nachtessen mit der Familie. Dann haben sie 20 Minuten, eine halbe Stunde Wegzeit, bis sie wieder am Silke stehen. Und in dieser Zeit haben sie vielleicht 50 Franken verdient.
Im Quartier Altstetten ist die anfängliche Opposition nach der positiven Volksabstimmung verstummt. Und Quartiervereinspräsidentin Esther Leibundgut lobt ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit den Behörden. Sie sagt aber auch,
dass das ungutes Gefühl ist immer noch da, weil man sieht, was für eine Begleitung ist im Silke, was dort für ein Problem herrscht. Und wir haben ein bisschen Angst, dass das könnte da bei uns auch so kommen. Aber das ist eben einfach jetzt abzuwarten.
Ob der Strichplatz wirklich funktioniert, kann nämlich nur der Test in der Praxis zeigen. Ab Montag in einer Woche, wenn um 19 Uhr das Tor mit dem grünen Sichtschutz erstmals geöffnet wird und die Prostituierten und Freier vom Silke weg müssen.
Kurdin Vinzenz.
Von Zürichs Stadtrand wechseln wir gleich in eine Welt, in der Präzision, Geduld und manchmal auch Mut gefragt sind. Der Uhrenmachermeister verrät seine Geheimnisse in unserer Serie «Bonjour, les romans». Zuerst noch die Schlagzeilen mit Miriam Knecht.
Über 500 Menschen sind getötet worden, seit die Protestlager der Muslimbrüder in Kairo geräumt worden sind. Das gibt die ägyptische Regierung bekannt. Die Muslimbrüder, die Ex-Präsident Mursi nahestehen, wollen heute weiter demonstrieren. Wenn sich Sozialhilfebezüger weigern, einer befristeten Arbeit nachzugehen, kann ihnen die Unterstützung gestrichen werden. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Sozialhilfebezüger müssten beweisen, dass sie arbeitswillig seien. Im Juli ist die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz um gut ein Drittel gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Es wurden rund 1.800 Gesuche eingereicht. Seit Anfang Jahr sind es fast 13.000, ebenfalls ein Drittel weniger als 2012.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.